Selbstständig sein, sein eigenes Ding drehen, seine eigenen Ideen verwirklichen, viel Geld damit verdienen. Oder selbstständig sein, weil man keinen Job bekommt, weil man eine Behinderung hat, weil einen die Gesellschaft nicht will, weil sie einen diskriminiert und man als einzigen Ausweg dann die Selbstständigkeit sieht. Das fällt mir dazu ein, wenn ich mit Ihnen, Josef Schratner, rede. Ich begrüße Sie bei Freak Radio zu einem Gespräch über Selbstständigkeit und welchen Beitrag das Gründerinnenzentrum für Menschen mit Handicap, das Sie leiten, leisten kann.
Danke für die Einladung.
Josef Schratner, Sie leiten seit wie vielen Jahren das Beratungszentrum für Menschen mit Handicap?
Seit dem Jahr 2007 in Wien.
Okay. Ja. Das ist ein Beratungszentrum für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Was sind denn die häufigsten Motive, sich selbstständig zu machen? Das, was ich am Anfang gesagt habe, was davon ist zutreffend? Das eine oder das andere?
Ja, Sie haben es sehr schön formuliert eingangs. Einerseits ist natürlich immer ein Motiv, sich selbstständig zu machen, dass man Geld verdient. Oder natürlich kommen die Ideen, dass man viel Geld verdient. Aber gerade für unser Klientel ist das Motiv oft, dass sie keinen anderen Ausweg haben. Dass sie keinen Job kriegen und andere Versuchungen, irgendwie tätig zu sein, Existenzsicherung zu betreiben, ist kaum möglich. Und dann kommt halt die Selbstständigkeit mehr und mehr durch. Also das ist nicht immer das Wunschziel, viel Geld zu verdienen, sondern eine Möglichkeit, dass die Personen Existenzsicherung betreiben können.
Das heißt, es ist so, dass Menschen mit einer Behinderung längere Zeit frustriert wurden im Arbeitsmarkt, sie haben keinen Job gefunden und dann wächst der Wunsch, selbstständig zu arbeiten, oder wie läuft das genau?
Ja, genau. Ja. Einerseits gibt es natürlich Einschränkungen im Tätigkeitsbereich aufgrund der Behinderung, dass sie nicht mehr alles machen können oder einfach den ganzen Tag nicht durcharbeiten können, mehr Pausen brauchen, sich die Arbeit anders einteilen müssen. Und das ist halt meist im klassischen Arbeitsmarkt sehr, sehr schwer möglich, zu sagen, ich komme später oder ich gehe früher und ich arbeite morgen mehr und heute weniger. Und dann entsteht die Alternative, selbstständig zu sein. Manche haben schon gute Ideen, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Das ist oft schon sehr lang so ein schwelender Zustand. Und auf einmal kommt das halt mehr und mehr durch. Das würde ich gern machen, was anderes finde ich nicht. Und somit wächst die Idee damit. Manche sagen natürlich, ich muss Existenzsicherung machen. Ich habe meine Miete zu bezahlen, ich möchte leben, ich mache Wünsche. Und ich muss ja Geld verdienen. Das ist genauso ein Zugang, wo die Geschäftsidee jetzt noch nicht so konkret ist.
Also da kommt jemand mit einem vagen Wunsch. Was wäre eine dieser häufigen Geschäftsideen, mit denen man zu Ihnen kommt?
Die Bandbreite ist natürlich groß der Geschäftsideen, die es gibt. Sehr viele sind im Dienstleistungsbereich unterwegs, die dann wiederum Beratung, Begleitung anbieten. Dann, ja, nicht wenig sind natürlich Menschen mit Handicap, wissen, wie es ihnen alltäglich geht, mit welchen Barrieren sie umgehen müssen. Und somit ist das auch ein Bereich, der einige Male vorkommt, dass sie auch Menschen mit Behinderung beraten und betreuen wollen und sagen, wie können sie ihre Barrieren, ihre Hürden besser überwinden. Eine klassische selbstständige Tätigkeit sind Trafik zu übernehmen, die wieder noch bevorzugt an Menschen mit Handicap vergeben. Und dann ist es einfach eine bunte Geschichte von Möbel, Montage, Zahntechniker, Gesangsunterricht, Nachhilfeschule, auch die ganz klassischen Berufe oder die klassischen Themen und selbstständigen Felder, die jeder andere auch gründen würde. Bei den Menschen mit Handicap ist es oft so, dass sie eben ein kleineres Unternehmen gründen und in der Regel keine oder selten Mitarbeiter anstellen.
Okay, beispielsweise, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und denke mir, dass ich ein guter Coach wäre, eine gute Beraterin, weiß aber, es gibt schon sehr, sehr viele Coaches und Berater auf dem Markt. Ich weiß nicht, wie ich mich von anderen unterscheiden kann. Das heißt, ich habe zwar ein klares Berufsbild, einen klaren Berufswunsch, habe die Ausbildung, aber wie soll ich in diesem überfüllten Markt das Auslangen finden? Dann komme ich zu Ihnen. Was sagen Sie mir dann?
Was ich Ihnen sage, das sind so die, ja, das ist so der klassische Zugang. Die Leute können etwas sehr gut, haben eine Ausbildung gemacht, wissen darüber Bescheid. Und als Selbstständiger gibt es einfach eine Messgröße. Wenn ich so viele Kunden finde pro Monat oder pro Jahr, damit ich meine Miete, meinen Lebensunterhalt, mein Einkommen erreichen kann, dann bin ich selbstständig. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich zwar noch immer Coach, aber nicht im Markt präsent. Und die zentrale Frage ist immer, wer ist die Zielgruppe? Wer ist so ein Kundenklientel, das genau passt? Wie finde ich das überhaupt? Wie definiere ich das Ganze? und wann sind die bereit, dementsprechend das Honorar zu bezahlen, damit ich davon leben kann. Das ist so die Kernfrage. Alle anderen Dinge sind gewerberechtlich oder sozialversicherungsrechtlicher Natur auch relevant. Aber das Unternehmen entsteht eben nicht oder kann nicht gegründet werden, wenn es nicht die Anzahl an Kunden pro Monat oder pro Jahr gibt.
Also ich gehe dann zu Ihnen, Sie sagen mir, wie viele Kunden haben Sie schon, wie mache ich dann weiter?
Ja, die meisten haben noch keine Kunden in dem Stadium. Und das ist jetzt die zentrale Frage, wie gewinne ich die? Einerseits können wir das durch Beratung machen, wir machen das gemeinsam, nicht wir sagen, wie Sie die Kunden finden, sondern dort beginnt immer teilweise längerer Prozess, der über ein paar Monate geht. Was können die Personen, die sie selbstständig machen wollen, sehr gut? Wo glauben sie, dass sie ihre Leistung am besten einbringen können? Und dann schauen wir eben auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, wie schaut der typische Kunde aus? Entweder erarbeiten wir das in einem Beratungsgespräch oder in mehreren Beratungsgesprächen oder wir bieten auch Workshops an und in denen wird genau das Profil herausgearbeitet, wer der typische Kunde ist, und dann schauen wir uns halt das Umfeld an. Nicht? Wenn jemand sagt, ich möchte in Schulen gehen, dort meine Leistung anbieten, welche Schulen sind es, wie viel habe ich im Umfeld, wie komme ich zu denen, wer ist die Ansprechperson, wenn es größere Einrichtungen sind, Unternehmungen, wer sind die, habe ich die in meinem Umfeld, wie kann ich die erreichen, wie kann ich aufmerksam machen, ob entweder schriftlich oder auch einfach persönlich hingehen. Die Wege werden wir dann gemeinsam mit den Gründerinnen erarbeiten, ansprechen und erarbeiten.
Sie sind ja auch Berater in einem anderen Unternehmen, das Sie selber gegründet haben, selbstständig leiten.
Genau, ja.
Wie heißt das? Das ist in Graz.
Beko, das ist die Beko Performance Consulting in Graz.
Da beraten Sie Menschen ohne Behinderung oder überhaupt allgemein?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wir beraten allgemein, ja. Also ja. Das ist jetzt nicht spezialisiert auf Menschen mit Handicap. Und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob meine Kunden ein Handicap haben, zumindest kein sichtbares. Könnte sein, denn viele Behinderungen sind ja nach außen hin nicht sichtbar. Das Unternehmen bewegt sich klassischer Markt, berät Klein- und Mittelunternehmen, eben so 20 Mitarbeiter aufwärts. Und da weiß ich nicht, wer jetzt ein Handicap hat oder nicht.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob es einen Unterschied ausmacht, ob Sie sozusagen etwas Spezielles anbieten im Gründerinnenzentrum, was sie im anderen nicht anbieten oder ob das ein und dasselbe ist, dieselbe Art, dieselbe Herausforderung, vor der man steht?
Wenn es um die unternehmerische Herausforderung geht, ist es dieselbe Herausforderung. Jetzt im privatwirtschaftlichen Bereich und genauso im Grütze in Wien. In Wien ist der Unterschied, dass das Bundessozialamt die Gelder dafür zur Verfügung stellt, dass wir unsere Leistung Menschen mit Handicap anbieten können und das völlig kostenfrei. Das ist schon ein großer Unterschied, denn so eine Beratungsleistung jetzt am freien Markt würde doch einiges an Geld kosten. Und das vor allem in einem Stadium, in dem ich noch nicht sicher weiß, ob meine Geschäftsidee funktioniert oder nicht. Ich muss bereits bezahlen dafür, weiß aber noch nicht, ob ich selbstständig werde. Und somit gibt es halt am freien Markt dann oft, man spart sich diese Leistung und gibt das Geld nicht aus und kommt leider Gottes dann in der Selbstständigkeit, wenn man gegründet hat, drauf, dass man sehr viel vergessen hat. Und das bezahlt man natürlich doppelt, dreifach oder noch mehrfach dafür. Und im Grütze in Wien ist es so, also in dem Projekt vom Bundessozialamt, dass die Menschen kommen können mit einer vagen Idee, manche haben schon sehr klare Idee und die bekommen dann in Leistungen, Informationen über Sozialversicherung, Gewerberecht, Businessplanerstellung, Finanzierung, Förderungen. Das heißt nicht, dass wir alles auf Knopfdruck wissen, aber wir haben die Kompetenz und die Wege und wissen, wo wir nachfragen, wie wir methodisch vorgehen, um das Ganze zu klären, auch steuerrechtlicher Natur. Da, wenn es um juristische Fragen gibt, bei GmbH-Gründung und wie auch immer, bieten wir das vollständige Paket für Menschen, die sich selbstständig machen wollen.
Wie viele nehmen das in Anspruch? Wie viele werden Unternehmer, Unternehmerin?
Ja, wie viele? Es werden immer mehr, also wir wachsen im Gründerinnenzentrum ständig, also Jahr für Jahr werden es mehr Anfragen, die dann diese Selbstständige machen wollen. Von denen, die zu uns kommen, ist es durchaus ein beachtlicher Teil von 30-40%, die dann in die Selbstständigkeit gehen. Nach der Wirtschaftskrise hat man auch gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so das Thema ist, das man aufgegriffen hat, aber mittlerweile werden es jedes Jahr mehr.
Nach der Wirtschaftskrise war das Bedürfnis, sich selbstständig zu machen, geringer?
Scheinbar, ja. Da gab es kleine Stagnationen, aber mittlerweile hat sich das wieder geändert.
Ich habe in einem Magazin, Brand 1, einen Bericht gefunden über ein Berliner Beratungszentrum. wo die Menschen in Berlin, also Menschen mit einer Behinderung, vor der Situation stehen, dass sie eben auch diskriminiert werden und sich deshalb irgendwann einmal entscheiden, auszusteigen und eben ihr eigenes Ding zu machen. Mhm. Und einer dieser Menschen, die die Selbstständigkeit gewagt haben, hat ihm gesagt, als behinderter Arbeitsloser sind sie wie ein jüdischer Neger in Alabama, der Mitglied in der kommunistischen Partei noch dazu ist. Das heißt, dreifach unvermittelbar. Mhm. Ist es auch in Wien so, dass Sie den Eindruck haben, jemand kommt zu Ihnen, weil er einfach keine Chance hat, einen wirklichen Job zu bekommen, der ihn freut und dass er eigentlich darauf angewiesen ist, wenn er sich selbst verwirklichen will, dass er selbstständig wird?
Ja, das kann ich unterstreichen. Also wir sprechen zwar jetzt wenig über diese Punkte davor, was war davor, aber das hört man natürlich durch, dass die Personen wenig Chancen haben im Arbeitsmarkt. Ob das jetzt Diskriminierung ist, das könnte ich jetzt nicht so wahrnehmen, aber so, man muss ja das ausweisen. Man muss ja ausweisen, dass man ein Handicap hat, eine offizielle Behinderung. Mit dem Ausweis, also mit Bekanntgabe, ist meist dann der Bewerbungsprozess zu Ende. Die müssen beim nächsten anfangen und es ist wieder dasselbe. Und das ist natürlich Auswegslosigkeit. Man kommt dort nicht weiter, wächst mehr und mehr die Überlegung, selbstständig zu werden. Jetzt könnte ich nicht so von Diskriminierung sprechen, das nehmen wir nicht so wahr. Aber natürlich, aufgrund von Mangel an anderen Chancen geht es in Richtung Selbstständigkeit.
Was sind denn Ihre liebsten Erfolgsbeispiele? Etwas, das Sie gemeinsam mit den Leuten aufgebaut haben und das jetzt ein erfolgreiches Unternehmen ist?
Da gibt es natürlich viele und jedes ist auf seine Art ein Erfolgsbeispiel. Ob das jetzt ein großes Projekt ist, eines ist sehr bekannt, mit denen wir in der Gründungsphase sehr stark zusammengearbeitet haben, im Dialog im Dunkeln, die von Menschen mit Behinderung gegründet wurde und auch 14, 16, 18 Menschen mit Sehbehinderung anstellen. Also das ist natürlich ein tolles Erfolgsbeispiel, die es jetzt nach einigen Jahren nicht nur gibt, sondern die wirklich florieren, die Erfolg machen, die permanent Ideen haben. Also das sind sehr gute Unternehmer, leidenschaftliche Unternehmer und Unternehmerinnen mit Handicap, auch ohne Handicap ist dort dabei. Und dann gibt es eben Beispiele, ein Zahntechniker, der wirklich jetzt aufgrund dessen, weil die Arbeitssituationen nicht gepasst haben, ihm das nicht Spaß gemacht hat, der hat wirklich sich selbstständig gemacht und wollte das und wollte einfach sein eigener Chef sein und Herr sein. Also das war nicht Mangel an Möglichkeiten, der hat sich wirklich selbstständig gemacht. Und dann gibt es natürlich Menschen, die aufgrund ihrer Auswegslosigkeit keine Chance haben, etwas frustriert und demotiviert kommen. Und dann mit der Selbstständigkeit auf einmal das Gefühl wieder haben, sie haben einen Wert, sie sind wichtig, konstruktive Kommunikation mit Kunden führen können. Also das sind dann sehr, sehr schöne Gefühle, sehr schöne Erlebnisse.
Es gibt momentan einen Menschen, der große mediale Aufmerksamkeit erzeugt, nämlich Georg Fraberger. Er wurde ohne Arme und Beine geboren. Heute ist er Psychologe am AKH, hat eine eigene Praxis, ist verheiratet, hat Kinder und hat eben ein Buch geschrieben über die Seele. Wir wundern uns nun kollektiv, was alles möglich ist, wenn man das Selbstvertrauen hat, wenn man die Förderung durch die Umwelt hat, wenn man einen Job bekommt, im AKH in dem Fall, wenn Leute das Vertrauen in einen setzen, trotz diverser Handicaps, die man hat. Was ist notwendig, um als Mensch mit einer Behinderung so erfolgreich zu sein?
Was ist notwendig? Von meiner Seite kann ich natürlich nur die Wahrnehmung von außen wiedergeben, da ich das mich selbst ja nicht betrifft. Aber die Dinge, die ich immer wieder erlebe, sind, dass jetzt gar nicht so die Menschen von außen das große Vertrauen in diese Personen setzen, sondern es sind die Personen selbst, die mit allen Möglichkeiten, Anstrengungen, Überwindung ihrer eigenen Barrieren vorerst, das Vertrauen oder Zuversicht ausstrahlen, dass man an sie glaubt, dass man entgegenkommt, dass man gibt, dass man Kooperationen mit ihnen aufnimmt, sie engagiert. Ob jetzt solche Personen, wie jetzt das Beispiel, das Sie genannt haben, vorher vielleicht kostenlose Praktika gemacht hat irgendwo in einer Klinik und man sieht, wie die arbeiten, wie sie die bewegen, das weiß ich nicht. Aber so beginnt es oft, dass sie sehr, sehr viel selbst geben, investieren, dadurch auch sich selbst entwickeln, wie es bei jedem Menschen ist und dann eben das Vertrauen in die Umwelt geben, das zurückkommt durch solche Beispiele. In der Selbstständigkeit ist es genau gleich, genau dasselbe.
Wie kann man Scheitern vermeiden in der Selbstständigkeit?
Wie man Scheitern vermeiden kann. Einer der wichtigsten Punkte, wie man Scheitern vermeiden kann, ist, glaube ich, wenn man vorab einen guten Geschäftsplan macht. Geschäftsplan heißt jetzt nicht nur schriftlichen Geschäftsplan, sondern sich die Idee wirklich in allen Szenarien durchdenkt. Wie schaut es mit dem Produkt aus? Was sind die Zielkunden? Also die ganzen Szenarien, was kann, was ist, wenn die jetzt nicht meine Leistung kaufen? Wenn sich Marktveränderungen ergeben, wie auch immer. Die Vorbereitung ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Man kann nicht alles vorbereiten. Es bleiben trotzdem noch genug Überraschungen über, die dann nach der Gründung kommen, aber die sind erheblich kleiner und die kann ich besser verarbeiten. Es gibt immer wieder Gründungen, die vorweg wenig planen, nicht sorgfältig planen. Das kostet danach. Wenn ich eine Investition vergessen habe und ich habe die nicht geplant, muss nicht jetzt große sein, die großen vergisst man nicht, aber es sind viele kleine, es wird auch zu einer großen Summe, dann fehlt mir das Geld. Das tut dann am Anfang weh. Am Anfang hat man meist nicht schnell Einnahmen. Das verzögert sich auch, je nach Geschäftstätigkeit, vielleicht ein paar wenige Monate bis durchaus ein halbes Jahr, bis man Einnahmen hat. Und wenn ich mir davor schon verplant habe, das jetzt finanziell einiges kostet oder mir auch nur Zeit kostet, weil ich mir verplant habe, Zeit kann sein, dass ich ein oder zwei Monate irgendetwas organisieren muss, das nicht so geplant war, dann habe ich keine Zeit, meine Leistung zu verkaufen. Und wenn ich meine Leistung nicht verkauft habe, dann gibt es keine Einnahme. Also vorweg, das Planungsszenario ist sicher eines der wichtigsten Punkte.
Gibt es besondere Förderungen, die Menschen mit einer Behinderung erhalten als künftige Unternehmer, Unternehmerinnen?
Genau, ja, gibt es. Das Bundessozialamt hat eine sehr, sehr gute Förderung, gerade für Existenzgründungen. Da gibt es einen Investitionszuschuss, der die Existenz sichern soll. Dieser Investitionszuschuss ist nicht rückzahlbar. Das ist sicher die beste Förderung. Sonst kriegt man entweder Zinszuschuss oder kostenlose Beratung. Das gibt es bei uns auch natürlich für Menschen mit Handicap. Aber einen Investitionszuschuss bis zu 47.600 Investitionsvolumen ist doch eine stolze Summe. Und maximal 50% dieser Summe kann bezuschusst werden. Und ist schon eine Starthilfe.
Gäbe es noch etwas, was der Staat, die Gesellschaft leisten kann, damit mehr Menschen mit einem Handicap sich in die Selbstständigkeit wagen können?
Natürlich könnte man jetzt viele Leistungen einfordern und sagen, das wäre gut und mehr Geld wäre schöner. Also es gibt viele, das Wunschzettel könnte groß sein, aber letztendlich nach ein paar Monaten oder vielleicht nach einem Jahr sind diese Leistungen weg und dann muss jeder, auch ein Mensch mit Handicap, sich als Unternehmerin, als Unternehmer besinnen und wird genau auf diese Sache reduziert im Markt. Gibt es keinen Unterschied, ob jemand etwas anbietet mit Handicap oder ohne Handicap. Somit, glaube ich, ist das wichtig, das Wichtigste, dass jeder, der das angehen möchte, wirklich rausarbeitet, möchte ich das, kann ich das, wie kann ich als Unternehmerin, als Unternehmer erfolgreich sein. Und das ist die größte Sicherheit oder die größte Selbstunterstützung, damit auch die größte Sicherheit.
Es gibt immer wieder so Untersuchungen unter Studierenden, dass die meisten sich eigentlich einen sicheren Job bei Vaterstaat wünschen, einen Beamtenjob. Wie sehen Sie ganz generell den Mut der Österreicher, etwas Eigenes aufzubauen oder den Wunsch, sich doch lieber in einem größeren Rahmen zu bewegen als in einer angestellten Position?
Wie der Wunsch ist. Der Wunsch ist wahrscheinlich ein größerer, aber meine Meinung ist, dass viele in Österreich etwas zu wenig mutig sind, um den Schritt zu gehen. Und in Österreich haben wir sehr, sehr gute Absicherung. Einerseits die Arbeitslosenquote ist scheinbar jetzt sehr hoch, aber trotzdem haben wir sehr große Sicherheit als Dienstnehmer. Auch wenn ich die Arbeit verliere, dann gibt es danach ein Sicherheitsnetz und das hat man in der Selbstständigkeit nicht. Und der Umstand raubt vielleicht sehr viele den Mut, den Weg zu gehen, da man sich in einem Sicherheitsnetz natürlich immer wohler fühlt. Aber von meiner Seite, ich bin jetzt über 20 Jahre Unternehmer, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er eine gute Idee hat, die Freiheiten anzugehen. Es ist eine wunderschöne Entwicklung. Man lernt nicht nur sich selbst kennen, sondern hat viele Chancen, kann kreativ arbeiten, kann wirklich seine eigenen Sachen machen, das man sehr oft als Dienstnehmer nicht kann. Und das würde ich mir mehr wünschen. Wie man das Umfeld jetzt schaffen, dass noch mehr in die Selbstständigkeit geht, dazu bräuchte ich vielleicht noch ein paar Ideen.
Sie brauchen noch ein paar Ideen?
Ja, insgesamt jetzt gesellschaftlich. Wie man ein besseres Klima schaffen, damit noch mehr in die Selbstständigkeit gehen.
Würden Sie es denn selber wieder machen?
Ja, selbstverständlich. Jederzeit. Es gibt natürlich immer Auf und Abs, nicht? Und wenn es Tiefpunkte gibt, dann fragt man sich, war das eine gute Entscheidung und wäre es nicht anders einfacher? Ehrlich zugegeben, natürlich wäre es anders einfacher. Aber man kann viele andere Dinge auch nicht machen, wenn man Dienstnehmer ist.
Kommt es vor, dass jemand zu Ihnen kommt, den beraten Sie eine Zeit lang, sagen wir 2, 3, 4 Monate, und Sie denken sich, ich weiß nicht, ob das wirklich was wird, und eigentlich glaube ich nicht, dass der die eine gute Unternehmerin wird. Was machen Sie dann? Sagen Sie das offen?
In der Art und Weise, wie wir beraten und begleiten, ist es nicht notwendig, offen zu sagen oder vorschnell zu beurteilen. Denn eine Idee für Selbstständigkeit, die muss nicht von heute auf morgen kommen. Das kann ein Entwicklungsprozess sein und ist meist ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess. Und wir unterstützen die Personen, dass sie ihre Geschäftsidee wirklich rausarbeiten, einen dementsprechenden Geschäftsplan erstellen. Geschäftsplan heißt natürlich im Kopf durchdenken und dann das zu Papier bringen. Geschäftskonzept plus die ganze wirtschaftliche Berechnung. Und in dem Geschäftskonzept muss jeder Punkt durchgegangen werden. Wie ist das Produkt? Ist es umfassend genug? Kann so hergestellt werden? Wie schaut es am Markt aus? Wie schaut es mit Kunden aus, mit Kundenpotenzial? Wo liegt man im Preissegment? Was muss ich an Marketingaufwendungen ausgeben? Und, nicht? Da werden alle Punkte durchgegangen. Und wenn die Person, die jetzt ein Unternehmen gründen möchte, für sich gut und klar beantwortet, dann ist das Konzept fertig. Dann geht es in Richtung Selbstständigkeit. Wenn die Person aber Punkte hat, wo sie sagt, da bin ich mir nicht sicher oder ich bin nicht völlig qualifiziert genug oder da tummeln sich so viele im Markt oder man kann ja auch Befragungen machen, so wie jetzt nach Wahlen zum Beispiel, wir fragen, was jemand denkt darüber, würde es kaufen, in welchem Umfang, zu welchem Preis. Und wenn man diese Punkte zusammen hat, dann hat man gute Basis und weiß, man kann in die Richtung weitergehen. Und somit ist unsere Beratung ein klärender Prozess, in der die Gründerin oder der Gründer selbst sieht, bin ich dafür geeignet und macht auch das Produkt und das Marktumfeld. Da übrigt sich dann zu sagen, sie sind geeignet oder nicht. Wir geben den Leuten die Zeit, die sie brauchen und in dem Prozess, in dem kommt es klar heraus.
Wie oft kommt das vor, dass jemand so nach 2, 3, 4, 5 Monaten wieder aussteigt?
Das ist natürlich der größere Teil, wo sich die Dinge dann wieder auflösen, weil es entweder zu hohe Investitionen gibt oder die sehen sie nicht raus, wie das umgesetzt werden soll. Sehr oft sind es natürlich Geldfragen. Nicht? Also die Finanzierung ist nicht einfach und wenn das Kapital nicht da ist, dann kann man nicht starten. Aber so 50-70% wird dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen, es können auch gesundheitliche Gründe sein, dass bei gewissen Menschen dann eben nach 5 Monaten oder nach einem Jahr sich Dinge einstellen, die man vorher so nicht vermutet hat und auf einmal müssen die wieder aussetzen, 1, 2 Jahre. Und dann kann natürlich sein, dass die Unsicherheit größer wird, könnte später überhaupt jeden Tag selbstständige Tätigkeit machen, selbstständige Arbeit machen und dann meiden die natürlich diesen Schritt.
Also ungefähr jeder zweite mindestens hört im Laufe der Beratung auf, weil er erkennt, es ist doch nichts für mich.
Genau, ja. Aber das ist auch eine gute Entscheidung. Wenn man so unterwegs ist und eine Idee hat, nicht, dann ist es bei sehr vielen ist es sehr oft so nebulos. Man will es, weiß aber nicht, funktioniert es oder aus welchen Gründen funktioniert es nicht. Und wenn man das Schritt für Schritt natürlich erstellt, Geschäftsplan und Konzept, dann sieht man genau, das sind Gründe, die kann ich nicht kompensieren oder die kann ich mir einfach nicht leisten oder das wird ein Risiko, wahrscheinlich wird das ein Risiko werden, das ich nicht eingehen möchte. Und dann ist die Entscheidung auch einfach. Ich habe es geprüft, aber zum jetzigen Zeitpunkt, aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes, aufgrund der großen Investitionssumme oder der langen Anlaufzeit, kann das keine Existenzsicherung für mich sein. Das Risiko ist zu groß und dann ist die Entscheidung auch einfach. Dann ist es Nein. Aber dann ist es aufgrund von Fakten und dann gehen die Leute, drehen auch zufrieden um und können sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Aus welcher Richtungen sind die meisten?
Gründungen, ja. Ja, die meisten Ideen sind im Bereich, wenn es jetzt Beratung der Dienstleistung, das natürlich ein sehr großes Feld ist. Das ist einerseits sehr einfach möglich. Ich meine, heute sind wir in einer Dienstleistungsgesellschaft, jetzt haben sehr viele Personen natürlich den Hintergrund als Dienstleister, Beratung anzubieten, Informationen zu geben, Services anzubieten. Und das kann ich mit wenig oder teilweise vielleicht sogar mit 0 Investition beginnen. Für Erstgründung muss ich für den Gewerbeschein nichts bezahlen. Das heißt, ich kann kostenfrei gründen. Ich habe keine Aufwendungen, maximal vielleicht EDV, das braucht jeder. Aber man hat dann vielleicht einen Computer. Und dann könnte ich sofort starten und meine Dienstleistung anbieten. Und da natürlich ein Handicap auch einschränkt, tagtäglich verfügbar zu sein oder jeden Tag 8, 10 Stunden zu arbeiten, stellen die Person auch keine Mitarbeiter an, das Risiko wäre zu groß, sondern starten als Dienstleister und erbringen, je nachdem wie es ist, einige Stunden pro Tag als Dienstleistung. Das ist so der überwiegende Teil. Natürlich, wenn ich jetzt in dem Umfeld als Mensch mit einem Handicap unterwegs bin, dann ist es naheliegend, dass ich gewisse Erfahrungen dahingehend habe, dass ich vielleicht davor irgendwie in dem Umfeld gearbeitet habe und dann kann ich das Wissen weitergeben. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass das der überwiegende Teil ist. Dadurch, dass natürlich auch der Markt jetzt nicht so riesig groß ist, kann nicht jeder, der im Umfeld mit Handicap gearbeitet hat, auf einmal Berater sein und wieder dann das Umfeld beraten, wird der Markt zu eng. Aber da gibt es eben eine Malwerkstatt, die ist vor kurzem gegründet worden, dann ein Gesangsunterricht für Frauen in der Schwangerschaft, dass es besonders gut ist, nicht, wenn das Baby die dementsprechende Schwingung kriegt. Also das sind dann unterschiedlichste Ideen, die da rauskommen. Ja, natürlich sind es Gründe, die Leute davon abhalten, in die Selbstständigkeit zu gehen, wie es mit der sozialen Absicherung ausschaut. Als Unternehmerin, als Unternehmer, hat man de facto keine Sonderstellung oder kein Sicherheitsnetz. Wenn man in der Selbstständigkeit ist, ist es genau dasselbe wie ein anderer ohne Handicap. Es gibt die Möglichkeit, zwar jetzt über die Sozialversicherung Arbeitslosengeld einzubezahlen oder eben mit der Krankenversicherung ist es auch nicht immer einfach, dass ich dann meinen Verdienst in Gang kriege. Mit Handicap ist es schwieriger, private Krankenversicherung abzuschließen, da sie wesentlich teurer wäre. Und die deckt natürlich auch nicht den ganzen Verdienst in Gang. Die beste Empfehlung ist, wenn ich jetzt ein persönliches Handicap habe und Leistungseinschränkungen zu erwarten sind, dass ich mir wirklich einen Polster auf die Seite lege, einen finanziellen Polster von 2-3 Monaten. Und wenn was sein sollte, dann greife auf den Polster zurück. Das ist sicher die beste Empfehlung, die man jemand geben kann. Und sollte eine unerwartete Krankheit auftreten, die ausbrechen könnte nach ein paar Monaten oder 1, 2, 3 Jahren, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, das sind natürlich Gründe, dass Personen davor zurückschrecken, sich selbstständig zu machen. Da gibt es keine Absicherung oder kein Sicherheitsnetz. Einerseits könnte man sagen, die Voraussetzungen kann man jetzt schwer auf einen Nenner reduzieren. Es gibt alle Gründungen oder alle Unternehmenstypen. Nicht? Wir haben jemanden, der im Elektronikbereich sehr gut ist. Er ist nicht so sehr kommunikativ. Er ist jetzt auch nicht so der Geschäftsmann, aber im IT-Bereich, Elektronikbereich ist er sensationell gut. Hat sozusagen übermäßige Fähigkeiten und programmiert Dinge, die andere in dem Maße nicht können. Der kümmert sich nicht so wirklich um Kunden und der ist gebucht und der weiß nicht, was er tun soll. Der hat Arbeit das ganze Jahr und er fühlt jetzt nicht so die unternehmerischen Voraussetzungen. Er ist ein guter Techniker als Einzelunternehmer. Er würde natürlich Schwierigkeiten haben, wenn er jetzt ein größeres Unternehmen gründen möchte und Mitarbeiter anstellen. Da braucht er andere Fertigkeiten. Da braucht er Führungskompetenz, wie gehe ich mit Leuten um. Was schon eine Grundvoraussetzung ist als Unternehmerin, als Unternehmer, ist ein gewisser Geschäftssinn. Also wie komme ich zu meinen Aufträgen und wie kann ich meine Leistung rüberbringen und meine Leistung verkaufen? Rein fachlich etwas zu können, etwas gut gemacht zu haben, auch wenn das oft schon 20 Jahre ist, ist ein großer Unterschied zu dem, dass ich auf einmal auf eigenen Beinen stehen muss und jemanden das verkaufen, mit dem ich zuvor noch nie zu tun gehabt habe. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ansonsten gibt es extrovertierte, erfolgreiche Unternehmer, sowohl als auch introvertierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein Hausverstand, ein gesunder gehört dazu. Die Begleitung, die wir anbieten, heißt, dass wir einfach durch den Prozess der Geschäftsplanung führen. Und da kommen wir an allen wichtigen Stationen vorbei. An der Unternehmerpersönlichkeit habe ich die fachlichen Voraussetzungen, habe ich die Voraussetzungen, um das auf die Füße zu stellen, Kunden zu gewinnen. Habe ich ein gutes Produkt, die Leistung, wie beziehe ich das Ganze, wie wird das Ganze aufbereitet, dann vom Markt hin, Finanzierung. Und das ist so die gute Begleitung, um jemanden, der halt zögerlich ist, auch durch den Prozess zu führen. Wenn wir am Ende ankommen, dann kommt das Unternehmen heraus, kommen wir nicht am Ende an, nicht, dann gibt es Gründe, die vorher noch geklärt werden müssen oder die vielleicht scheinbar nicht überwindbar sind. Und dann kann man Zögerlichkeit oder Unsicherheit in Fakten, in Realisierungsdenken umändern und dann kriegt man mehr Klarheit, auch mehr Sicherheit für eine Selbstständigkeit.
Okay. Ich bedanke mich bei meinem Gast Josef Schratner für das spannende Gespräch. Am Mikrofon war Margarete Endl, an der Technik Gerald Palli.